Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder. Ich bedanke mich erstmal für die vielen, vielen Wünsche. Die haben sicherlich geholfen, obwohl die Operation ziemlich schwierig gewesen sein muss, denn 6 Stunden haben die in mir rumgewühlt. Dass sie hinterher alles wieder zusammengekriegt haben, wundert mich. Aber so langsam geht es wieder aufwärts. So richtig bin ich noch nicht in Ordnung. Dennoch will ich versuchen, nächste Woche ein Video zu machen, welches nicht ganz so anstrengend sein wird, aber ich hoffe, mindestens genauso interessant. So, also, fertig mit Jammern. 691 ist die Nummer dieser Folge und es ist die letzte Folge vor den Bundestagswahlen. Ich hoffe nur, ihr geht alle wählen. Geht wählen, wählt demokratisch, wählt keine Partei, die irgendwo extrem ist oder Sachen verspricht, die einfach nicht wahr sein können. Ich weiß, das ist schwer. Wir haben nicht so viel Auswahl, weil Auswahl heißt, dass man ja eigentlich zwischen guten Dingen auswählt, was das Beste ist. Aber leider müssen wir zwischen schlechten Sachen auswählen und versuchen, das herauszupicken, was für uns das Beste ist. Schwarz wird wohl dominierend sein, obwohl sie ja die letzten Jahrzehnte viel Scheiße gebaut haben und mittlerweile eine Großschnauze als Parteivorsitzenden haben, der sich in einer Art und Weise anbietet. Also ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich hatte mal so den Eindruck, dass er sich ziemlich prostituiert im Moment. Gut wird für mich sein, dass die Partei, die gemeint hat, dass der Schwanz mit dem Hund wedeln kann, wohl nicht mehr unser Schicksal mitbestimmen wird. Mit der Großschnauze da vorne dran, der mit dem Maul alles kann. Aber ich hoffe, dass sie hinterher eine Regierung hinkriegen, die auch mit den Problemen, die auf uns zukommen, im nächsten Jahrzehnt fertig werden können. Zumindest mal das anpacken, was ganz, ganz wichtig ist. Wäre für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt. Aber das soll nicht das Thema dieser Folge sein. Ich möchte mal anfangen, und das sage ich nun ausdrücklich, exemplarisch mit Rewe. Das betrifft alle anderen Läden in der gleichen Kategorie ganz genauso. Hier geht es um Datenschutz und vor allen Dingen geht es mir aber darum, all denen, die meinen, irgendeinen Vorteil erhaschen zu können, die Augen zu öffnen. Denn wir meckern alle über die Gesundheitskarte, über die Daten, die da erhoben werden. Wir meckern alle über Überwachung und was weiß ich nicht alles. Aber die schlimmste Überwachung oder der schlimmste Überwacher überhaupt für uns, das sind wir selbst. Und das ist dann auch gleich mein erstes Thema. Ich habe mir mal sehr viele Informationen da zusammengesucht bezüglich des Bonusprogramms bei Rewe. Nochmal, Rewe ist nur exemplarisch. Alle anderen betrifft das genauso. Aber konnte mich eigentlich nur auf einen konzentrieren, weil die Masse dessen, was da auf mich eingestürmt ist, an Informationen so riesig ist. Da musste ich mir einen rauspicken. So. Die Datenverarbeitung bei diesem Rewe-Bonusprogramm. Also wenn ich mir ansehe, was für Zahlungsdaten bei Rewe Pay, so heißt das ja, weil wir alles Deutsche sind, erhoben werden, also zu den Kartendaten, da wird einmal die Kartennummer, die Gültigkeitsdauer oder das Gültigkeitsdatum und die Geräteidentifikationsnummer gespeichert, erhoben. Die Transaktionsdaten, die dann gespeichert werden, das ist Datum, Uhrzeit, an welchem Terminal ich bezahlt habe, der Zahlungsort und der Gesamtbetrag. Die Rechtsgrundlage dazu hat jeder unterschrieben, als er sich eingeschrieben hat in dieses Programm. Bei den Bonus- und Einkaufsdaten ist mir aufgefallen, dass die Benutzerkennung, also die persönliche Identifikationsnummer im Kundenkonto erhoben wird, dann bei Einkaufsdaten die Bonsumme, der Zeitpunkt und der Ort des Einkaufs. Und Bonusdaten, das ist also das, was ich angeblich dann als Vorteil habe, das gesammelte Guthaben wird gespeichert, die eingelösten Coupons und die Veränderungen des Guthabenstandes. Alles das wird bei jedem Einkauf neu erhoben und gespeichert. Kommen wir zu der Personalisierungs- und Kommunikationsebene. Das Kaufverhalten, unser Kaufverhalten, da wird die Analyse bisheriger Einkäufe zur Erstellung individueller Angebote erfasst. Es werden demografische Daten erfasst, also Alter, Geschlecht und Postleitzahl von dem Einkäufer, also theoretisch von mir, wenn ich daran teilnehmen würde. Und auch hier wieder Kommunikationsdaten, das heißt Versand von Informationen über Guthabenstatus oder neue Angebote per E-Mail oder Push-Benachrichtigung. Das wird ebenfalls gespeichert, ja, möglichst dauerhaft. Auch dem haben wir zugestimmt, als wir diesen Kram überhaupt da zugestimmt angemeldet haben. Steuerrechtlich muss man das natürlich auch noch in irgendeiner Art einordnen. Einkaufs- und Bonusdaten werden für die Dauer der Teilnahme, also solange wir an diesem Programm teilnehmen, solange werden diese Daten gespeichert. Das heißt nicht, irgendwann fallen die alten runter oder raus, nein, nein. Steuerrechtlich relevante Daten, also zum Beispiel eingelöstes Guthaben, werden gemäß der gesetzlichen Vorgaben bis zu 10 Jahren aufbewahrt. Bonusguthaben ist ab der Gutschrift für 36 Monate gültig und verfällt dann automatisch. Also wenn man es 36 Monate lang ruhen lassen hat und nicht verwendet, benutzt, eingelöst hat, verfällt es einfach. Personalisierte Daten werden nur gespeichert, solange eine Einwilligung besteht. Die haben wir aber abgegeben, als wir uns angemeldet haben. Kann allerdings jederzeit widerrufen werden. Wer auch immer das tut, weiß ich nicht. Also zusammenfassend möchte ich dazu sagen, die Daten werden entweder für die Dauer der Teilnahme am Programm oder entsprechend gesetzlicher Vorgaben gespeichert. Nach Ablauf der Frist werden sie gelöscht oder anonymisiert. Das heißt also, sie werden nicht unbedingt gelöscht, sondern sie bleiben bestehen und werden anonymisiert, was auch immer das heißt. Und De-Anonymisierung ist ja nun mittlerweile kein Problem mehr, mit KI sowieso nicht. Für mich heißt das, die bleiben also ewig im Bestand. Sie werden nicht gelöscht. Dazu kommen aber noch ein paar Sachen. Und zwar, vielleicht haben Sie schon mal gehört, das neue Pick-and-Go-System, auch so neudeutsch, weil Rewe ja deutsches Unternehmen ist, sprechen die auch Deutsch. Das ist also ein Laden, wo man von Kameras erfasst wird und von Sensoren. Man geht rein, wird vom System identifiziert und kauft dann die Sachen, ja kaufen weiß ich nicht, man nimmt die Sachen, die man haben will und geht wieder raus. Und das System hat erfasst, was man mitgenommen hat und bucht das vom Konto ab. Der Betrag, der da ist. Hört sich ja traumhaft an, ist einfach, kann mir vorstellen, macht auch Spaß, aber es wird automatisch eine schematische Darstellung des Knochenbaus des Kunden erstellt. Die Datensicherheit hierbei, die muss man sehr stark anzweifeln, denn es wird ja nicht nur diese schematische Knochenbau ermittelt und gespeichert, sondern es werden ja auch noch viele andere Daten gespeichert. Natürlich wird das Gesicht des Kunden gespeichert, es muss ja erkannt werden. Natürlich werden alle anderen Daten, die ich vorher schon bei dem anderen System hatte, ebenfalls erfasst und gespeichert. So, und hier ist ganz besonders zu sehen, es handelt sich hierbei um ein israelisches Unternehmen, welches dieses Programm entwickelt hat und betreibt und auch die Verwaltung übernimmt. Das heißt, die Daten gehen in das Ausland. Man sagt zwar, verpixelte Daten werden möglicherweise an Dritte außerhalb der EU weitergegeben, was auch immer hier als verpixelte Daten bezeichnet wird. Das heißt, ich gehe da rein und irgendwo im Nicht-EU-Ausland, wo unsere Datenschutzverordnungen, Gesetze und Bestimmungen überhaupt keine Gültigkeit haben, landen meine Daten. Der hat wieder dieses Schwarzbrot gekauft oder der hat wieder Kondome gekauft oder der hat wieder, was weiß ich was. Also wer dabei mitmacht, sollte sich dessen bewusst sein, dass er im Grunde genommen alles aufgibt, was hier bei uns in Deutschland gang und gäbe ist, Datenschutz. Und unsere ganze Meckerei, die wir bei den kleinsten oder allerkleinsten Datenerhebungen haben, muss das sein, soll das sein, finde ich ja richtig, ist ja auch in Ordnung. Nur, dass man im Gegenzug, freiwillig all das, was ich eben beschrieben habe, irgendeinem Unternehmen gibt und nicht weiß, wo die Daten hingehen. Und diese Daten werden quasi ewig gespeichert oder können nach den Bestimmungen, die wir unterschrieben und akzeptiert haben, gespeichert werden. Das finde ich so schizophren eigentlich. Also wer an diesen Programmen teilnimmt, sollte sich mal wirklich überlegen, ob er überhaupt noch das Recht hat, den Mund aufzumachen, wenn irgendwo eine Überwachungskamera ist oder wenn irgendwo irgendwelche Daten abgefragt werden oder wenn mal wieder eine Volkszählung ist. Hat er eigentlich. Er hat alle Rechte verwirkt, weil er sich ja selbst in einer Art und Weise nackt und durchsichtig gemacht hat, freiwillig, nur um irgendwo vielleicht mal einen Euro zu sparen, der auf der anderen Seite aber wieder reingeholt wird. Das heißt also, Bestandteil eines Programmes, ein riesiges Programm, wo er als kleines Rädchen drin ist und wo die Bits und Bytes versuchen herauszukriegen, wie man doch noch einen Euro mehr verdienen kann an ihm. Nur um eines billigen Vorteils willen, der sich am Ende als Schein herausgestellt hat, nicht als Geldschein, sondern nur als scheinbarer Vorteil. Und wer dann noch den Mund aufmacht und sagt, wir werden überwacht, wir leben in einem Überwachungsstaat oder sonst was, der sollte sich mal untersuchen lassen, ob er wirklich noch ganz normal ist. Der 1. Februar ist der Ändere dein Passwort-Tag. Was für ein Blödsinn. Die ursprüngliche Idee war ja, dass man uns Passwörter regelmäßig ändern sollte. Da war ich immer von Anfang an ganz, ganz anderer Meinung. Das ist genau wie mit Lotto spielen. Warum soll ich denn meine Lottozahlen laufend ändern? Wenn ich doch Lotto spielen will, um mein Geld dafür rauszuschmeißen, dann reicht es auch, wenn ich meine Lottozahlen einfach stehen lasse. Vielleicht werde ich irgendwann getroffen. Umgekehrt ist es aber mit dem Passwort auch, warum soll ich denn das laufend ändern? Es ändert nichts an der Wahrscheinlichkeit, dass mein Passwort geknackt wird, wenn mein Passwort gut ist, wenn es sicher ist. Aber umso öfter ich es ändere, umso öfter muss ich mir das neue Passwort merken. Und der Trend geht dann dazu, dann eben immer einfachere Passwörter zu nehmen, weil jetzt muss ich mir schon wieder so einen neuen Scheiß merken. Man sollte also, wenn man ein sicheres Passwort hat, das einfach beibehalten. Und dieser Ändere dein Passwort-Tag, da geht so ein bisschen auch dann darauf ein. Dass also BSI ist also da auch mittlerweile so ein bisschen zurückgerudert. Allerdings sind die Sicherheitsexperten inzwischen nicht nur bei diesem Passwortwechsel etwas zurückgerudert, sondern sie sagen ganz einfach, wir sollten vielleicht andere Technologien verwenden. Wir sollten uns auch nicht drängen lassen, zum Beispiel von unserem Arbeitgeber regelmäßig unser Passwort zu wechseln. Dann tritt genau das ein, was ich da eben gesagt habe, dass man ein einfacheres nimmt. Sondern man sollte stattdessen ein starkes, ein gutes Passwort verwenden. Und dazu gibt es ja bei vielen auch Anzeigen, wobei manche im Internet sind ja derart idiotisch, wenn ich da ein Passwort eingebe und gebe irgendwelche Sonderzeichen ein, dann bekomme ich, nachdem ich mir Mühe gegeben habe, ein kompliziertes, ein schwieriges Passwort zu erfinden und das eingegeben habe, gesagt, nö, da gibt es Zeichen da drin, die darfst du nicht verwenden. Teilweise bekomme ich noch nicht mal gesagt, welche ich nicht verwenden kann. Umlaute zum Beispiel oder sonst etwas. Was für ein Schwachsinn. Da sind irgendwelche Programmieridioten dran gewesen, die haben sich eigene Regeln ausgedacht, die vollkommen ohne Sinn und Verstand sind. Das sollte man den Leuten wirklich sagen, komm, ich suche mir einen anderen, der mehr Verstand hat und kaufe bei dem ein oder melde mich bei dem an. Darüber ärgere ich mich immer wieder, hat man ja gemerkt. Passwörter können durch Datenlecks oder Phishing oder irgendwie, was weiß ich was, tatsächlich mal in falsche Hände kommen. Und selbst wenn man ein starkes Passwort hat, kann es natürlich in irgendeiner Art und Weise ausgespäht werden. Es reicht also nicht aus, dass man ein starkes Passwort hat, sondern man sollte hier tatsächlich überlegen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden. Dass ich also zusätzlich irgendeine Information bekomme auf irgendein Gerät, was mir gehört, zum Beispiel mein Datophon, bekomme ich eine SMS und da steht dann drin, gibst du das und das ein. Das ist dann wesentlich sicherer, selbst wenn mein Passwort kompromittiert wäre, irgendwo ausgespäht oder durch irgendein Datenleck in fremde Hände gelangt ist. Selbst dann wäre es nicht allein ausreichend, um auf meine Daten, auf meinen Konten oder sonst was zuzugreifen. Also das wäre eine gute Möglichkeit. Und mittlerweile kann ich ja auch mit meinem Dashboard durchaus mit Fingerabdruck und mit Gesichtserkennung und mit weiß ich was mich irgendwo einloggen, kann meine Passwörter auch relativ sicher speichern auf meinem eigenen Telefon. Und da habe ich also viele, viele Möglichkeiten. Denken Sie jetzt zu diesem 1. Februar, ändere deinen Passworttag, mal darüber nach, ob Sie irgendwo unsichere Passwörter haben. Immer wieder finde ich so Sachen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder Geheim oder Passwort, was als Passwort verwendet wird. Das ist natürlich maximal blödsinnig. Genauso, dass man einfach irgendwelche Kürzel hat oder Geburtsdatum oder sonst etwas. Das ist maximal blödsinnig. Man sollte die modernen Technologien dafür verwenden, dass man tatsächlich irgendwo in einem geschlossenen Bereich, was bei Android ja immer angeboten wird, seine Passwörter sammeln kann auf dem eigenen Telefon und dann darüber automatisch ausfüllen lassen kann und sich dem Telefon gegenüber dann mit Fingerabdruck und ab und zu auch mal einen Schlüssel, einer PIN oder so etwas authentifizieren und damit dem Telefon klar machen kann, ich bin wirklich der Gute, der richtige Besitzer. Denken Sie darüber nach, schludern Sie nicht weiter, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, suchen Sie ein sicheres Passwort, ändern Sie es nicht laufend, wenn Sie es einmal haben, nehmen Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung in Anspruch, auch wenn es etwas umständlich ist, aber es geht letztendlich darum, Ihre Konten zu schützen. Und selbst wenn Sie sagen, mein E-Mail-Konto, oder was ist denn daran so wichtig, aber wenn jemand in Ihrem Namen, weil er Ihr Konto in irgendeiner Art geknackt hat, tatsächlich E-Mails versendet oder darüber Informationen bekommen kann oder darauf zugreifen kann oder Informationen durch Versenden in Ihrem Namen, was gar nicht von Ihnen kommt, irgendjemanden auffordert, andere Informationen zu nehmen oder Ihnen in irgendeiner Art zu schaden. Es ist kein Spiel, sondern wir schließen ja unsere Häuser auch ab. Wir haben ja auch Sicherheitsschlüssel. Und das ist genau das Gleiche. Früher auf dem Dorf war es ja üblich, man hat die Haustür eben nicht abgeschlossen, warum auch immer. Aber heute hat sich die Welt geändert. Und mittlerweile ist ja im Internet, gibt es ja kein Dorf, sondern das gesamte Internet, die gesamte Welt, hat ja Zugriff und Zugang zu mir, zu meinen Auftritten im Internet, zu meiner Anwesenheit. Und darüber sollten wir uns im Klaren sein. Wir leben nicht mehr im Dorf, wo man die drei Nachbarn, die ab und zu mal gekommen sind, gar nicht ausschließen wollte, sondern sich darüber gefreut hat. Aber ich freue mich nicht, wenn die ganze Welt mein E-Mail-Konto benutzen könnte, knacken könnte oder noch mehr. OSM, OpenStreetMap. Dem einen oder anderen wird es etwas sagen. OpenStreetMap, ich glaube, ich erzähle einfach mal ein bisschen darüber. Vergangenes Jahr wurde OpenStreetMap 20 Jahre alt. Es ist eine offene Alternative zu Google und und Co. Es ist ein Projekt, welches, wie viele, sehr bescheiden angefangen hat. Am 9. August 2004 registrierte eine kleine Gruppe von Idealisten, muss man sagen, die Domain OSM für ein damals unscheinbares Kartenprojekt. Inspiriert wurden sie von der Wikipedia, denn die verfolgten ähnliche Ziele, hier ein offenes System zu schaffen, welches nicht vom Kommerz geprägt war. Eine frei editierbare Weltkarte sollte erstellt werden. In den ersten Jahren blieb das Projekt natürlich weitgehend unbekannt und konzentrierte sich auch auf die Straßen und auch eigentlich nur auf ein Land, auf das Vereinigte Königreich. Ihr wisst, die ehemaligen EU-Freunde da, die jetzt da vor sich hin dümpeln, weil sie sich von ihren Politikern haben verarschen lassen. Wollte ich nicht sagen, aber musste im Moment sein. Erst 2006 begann dann OpenStreetMap auch in Deutschland ein bisschen an Popularität zu gewinnen. Und im August 2007 wurde es erstmals bei Heise Online erwähnt. Da ist es mir auch aufgefallen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich die Sache am Anfang belächelt habe. Ich fand die Idee gut, aber naja, das Erstellen von freien Karten stellt natürlich eine ganz große Herausforderung dar. Straßen, Sehenswürdigkeiten, Hausnummern, Stromleitungen, Bahnlinien, Wasserleitungen und so weiter. Wasserleitungen, ja, Wasserläufe meine ich damit natürlich. Das musste von Grund auf neu erfasst werden. Während bei Wikipedia, da hat man einfach einen Artikel geschrieben und natürlich recherchiert. Hier musste man aber tatsächlich rausgehen. Und früher hat man oft dann Leute gesehen, die mit irgendwelchen GPS-Empfängern, die waren ja früher noch nicht Bestandteil unserer Dattelfone, sind die extra gekauft worden, sind durch die Gegend gelaufen und haben dann geguckt, wo ist welche Straße, von wo nach wo und so weiter und an welcher Stelle und haben die Koordinaten erfasst und haben dann mühsam Karten erstellt. Es sind viele, viele Freiwillige gewesen, die da anfangs diese Karten kartiert haben. Heute natürlich auch noch viele Freiwillige oder nur Freiwillige. Die Meilensteine könnte man sagen, 2006 unterstützte Yahoo Maps das Projekt mit Satellitendaten. Das heißt, man konnte also jetzt aufgrund dieser Daten Straßen nachzeichnen. Es war eine enorme Erleichterung, weil keiner mehr da rumlaufen musste, sondern die Daten nur bearbeiten musste. Nur. Insbesondere in den Regionen, wo keine starke Community, OSM-Community, Freiwillige, Enthusiasten waren, war das hilfreich. Ein Jahr später brachte der Import offener US-Daten, TIGER-Daten, einen gewaltigen Fortschritt. Binnen weniger Monate konnte das Straßennetz der USA kartiert werden aufgrund dieser Daten, wurde auch nicht immer in der besten Qualität dann übernommen. Und man hat aber dann auch zeitgleich in Deutschland eine Community wachsen sehen können, die tatsächlich viele, viele Daten und viel gearbeitet hat und mitgewirkt hat an diesen OSM. Das führte aber dazu, dass die Deutschen bald England überholt haben. Dort erschlaffte die ganze Geschichte dann ein bisschen. Und nach wurde OpenStreetMap mehr als nur eine Straßenkarte. Fußwege, Bahntrassen und Infrastruktur, Häuser, Garagen, Hütten, alles Mögliche wurde in diese Karten, in diese Datensätze aufgenommen. Und damit stieg natürlich auch das Interesse, wenn die Datenqualität jetzt mittlerweile so umfangreich und gut war, von anderen diese Daten nutzen zu können für andere Projekte. 2009 zum Beispiel hat sich das Entwicklerteam von X-Plane entschieden, OSM-Daten für die Version 10 des Flugsimulators zu verwenden. Das heißt also, die haben dann ihre Flugsimulator-Karten aus den OSM-Daten herausentwickelt. Und auch Microsoft Flugsimulator hat sie teilweise genutzt mit manchmal merkwürdigen Nebenwirkungen. Ich kann mich an einiges erinnern. OpenStreetMap im Nahverkehr und in spezialisierten Anwendungen wuchs dann ganz automatisch mit. Heute wird OSM in vielen Bereichen eingesetzt. Öffentliche Verkehrsbetriebe nutzen die Karten für Fahrplanauskünfte, etwa die Hannoversche Östra ist mir dabei bekannt. In der Straßenbahn von Posen werden Echtzeit-Positionsanzeigen direkt auf OSM-Karten dargestellt. Darüber hinaus existieren spezialisierte Karten wie die Open Railway Map, die weltweite Bahnstrecken erfasst, und das Projekt Railway History. Da werden stillgelegte Schienennetze dokumentiert, dargestellt. Auch da gibt es eine ganze Menge Leute, die Spaß daran haben, diese Sachen weiter zu bearbeiten. Also, obwohl OSM sich sehr stark weiterentwickelt hat, bleibt der öffentliche Nahverkehr eine Schwäche. Bei Google und Apple, die haben Echtzeitdaten, und die werden in ihre Karten integriert. Das ist hier bei OSM nicht möglich. Da müsste Geld und viel Manpower oder Frau-Power dahinter stecken, was da gar nicht da ist im Moment. OSM bleibt aber durch seine hohe Detailgenauigkeit in vielen Fällen eine wertvolle Ergänzung zu kommerziellen Karten. Wenn ich OSM zum Beispiel nehme, um eine Wegbeschreibung zu mir, zu meiner Gemeinde, zu meinem Bürgermeister oder sonst wohin darzustellen, dann brauche ich nicht diese beschissenen Google-Bestimmungen, die ich sowieso nicht verstehe und die auf 100 Seiten sind, irgendwo einzubinden und meinen Kunden zu sagen, jetzt musst du erstmal bei Google die Bestimmungen akzeptieren und dann kannst du dir die Karte ansehen und dann weißt du, wie du zu mir kommst. Sondern hier nimmt man eine offene Karte, die man frei verwenden kann, ohne dass man seinen Kunden, seinen Patienten, seinen was weiß ich was, zwingen muss, Google-Bestimmungen zu unterschreiben. In Krisenzeiten ist OSM, und das hat es wiederholt bewiesen, sehr, sehr schnell, wenn bei Erdbeben Straßen zerstört wurden, neue Strecken aufzunehmen und damit eine ganz, ganz wertvolle Hilfe, da wo Google und Apple und was weiß ich was auch Wochen und Monate brauchen, um ihre Karten anzupassen, ist die Community hier blitzschnell und ganz, ganz wichtig, um die Retter und die Hilfskräfte zu führen, dass sie wissen, wie sie an die Gegenden, wo sie gebraucht werden, herankommen können. Durch Behelfsstraßen oder sonst etwas. Und vor allen Dingen, wo man eben nicht mehr herankommt. Beim Erdbeben auf Haiti zum Beispiel 2010, da war OSM gerade mal 6 Jahre alt, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Die haben ein Crisis Mapping gemacht und das war das Einzige, worauf man sich verlassen konnte, wenn man in dieses Krisengebiet gehen wollte. Fast 500.000 Freiwillige haben aktiv Daten erfasst und über 3,4 Millionen Kilometer Straßennetz mittlerweile eingepflegt. Auch bei schweren Erdbeben in Syrien und Türkei 2023 war das. Da waren diese OSM-Mapping-Teams sehr, sehr schnell zur Stelle und haben die neuen Zuwegungen da aufgenommen. Gut, die stehen natürlich jetzt im Wettbewerb mit Google und Apple, aber das wollen sie im Prinzip gar nicht. Mittlerweile gibt es auch Routenplanung, Routenführung, die meiner Meinung nach sogar besser und flexibler ist, weil ich kann angeben, wenn ich einen LKW habe, wie viele Tonnen, wie schwer, wohin, wie breit, wie hoch, wie schnell und so weiter und bekomme da präzisere und bessere Informationen, als ich das zum Beispiel bei Google Maps bekomme. Da bekomme ich eine Strecke und das war's. Also nach 20 Jahren, und darum ging es ja jetzt, ist OpenStreetMap aus dem digitalen Alltag nicht mehr wegzudenken. Es ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte, genau wie Wikipedia, die mit einer kleinen Gruppe von Enthusiasten begonnen hat und heute die ganze Welt kartiert hat. Das muss man sich überlegen. Es sind in der Hauptsache Hobbyisten und die haben unsere Welt kartiert und jetzt können wir kostenlos, frei, ohne Überwachung, Thema von vorher, uns ansehen, wo auf der Welt wir sind, wo wir hinwollen. Und die Karten, schauen Sie sich OSM mal an, die werden immer besser. Auch hier habe ich natürlich wieder jede Menge Links da hinten rangeknotet, damit Sie sich selbst ein Bild machen können. DeepSeek. Ja, in der letzten Zeit wird sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ist es eine KI-Revolution? Ich meine, ja. DeepSeek sorgt für Aufmerksamkeit in der KI-Welt, weil es erstens aus China kommt, denen man das nicht zugetraut hat, weil man hatten ja die ganze Hardware nicht mehr geliefert, seit man sie als böse eingestuft hat. Und die haben jetzt eigene Hardware entwickelt und gehen ganz, ganz andere Wege. Die Applikation ist eine kostengünstige Alternative zu ChatGPT und Google Gemini, der mir immer noch zu blöd ist. Der gibt mir jeden Tag blöde Antworten, der Gemini oder Gemini, muss ich wohl nennen. Und nach der Veröffentlichung dieses neuen KI-Modells R1 war am 20. Januar, wurde das Teil weltweit freigeschaltet. Innerhalb von wenigen Tagen hat diese Applikation millionenfach Downloads erreicht, weltweit. Die niedrigen Entwicklungskosten, die dahinter stecken, es ist ein Start-up in China, welches das gemacht hat, und dass sie eine vergleichbare Leistung zu diesen riesen US-Konkurrenten auf Anhieb bieten konnten, das ist schon ein Hammer. Also neues Denken aus China und kostengünstig. Nicht billig, sondern gut. Also bis zum 25. Januar wurden bereits 1,6 Millionen Downloads gezählt und damit wurden Plätze belegt, Platz 1 in den iPhone-App-Stores mehrerer Länder, darunter USA, Kanada, China, Vereinigte Königreich und so weiter. Der Erfolg basiert auf dem Sprachmodell R1 nur deswegen, dass es mit 670 Millionen Parametern trainiert wurde. Und besonders in den Bereichen Mathematik, Codierung und logisches Denken mit diesem OpenAI Q1 Modell konkurrieren kann und soll. Ja, es ist also im Moment sehr beliebt, muss man so sagen. Es basiert darauf, dass man nicht einen großen Eimer hat, der alles Wissen enthält, sondern dass man diese Wissensbereiche aufgeteilt hat in viele, viele kleine Bereiche. Wird ja bei ChatGPT zum Beispiel auch gemacht für Programmieren, für Malen und für ähnliche Sachen. Aber hier ist es noch viel kleinteiliger. So, und ich stelle also dann meine Fragen bei DeepSeek und da wird jetzt erstmal nachgeguckt, da sitzt also eine KI, die sagt, was will der eigentlich von mir? Ah, okay, gibst du Kollege so und so. Und der will was anderes, gibt es einen anderen Kollegen. Und der will wieder was anderes. So, dadurch gibt es viele Spezialisten. Es wird vorsortiert, dann gibt man die Frage weiter an einen Spezialisten, der erarbeitet die Antwort und gibt sie zurück. Das ist also ein neues Konzept, während bei Google zum Beispiel kommt das alles in den großen Haufen hinein, in eine Riesenbehörde, sagen wir mal, und wird dann da zerflattert und bekommt eine Antwort zurück. So erscheinen mir diese Antworten manchmal auch. Jetzt muss man natürlich auch überlegen, es ist China. Obwohl DeepSeek leistungsstark und kostengünstig ist, gibt es natürlich deswegen Bedenken, dass hinsichtlich des Datenschutzes nicht die gleichen Standards gelten wie bei uns oder wie in den USA, obwohl, naja, USA. Experten warnen davor, persönliche Daten preiszugeben, da die gespeicherten Informationen den chinesischen Datenschutzbestimmungen unterliegen. Datenschutzbestimmung heißt da Datenabgreifbestimmung für den Staat. Zudem können hochgeladene Daten für das Training der KI genutzt werden. Das heißt, die nutzen dann, wie eben andere auch, die sich frei auf dem Markt bedient haben, solche Daten. Es ist also ein bisschen vage. Also ich würde auch keine persönlichen Daten dort benutzen, um irgendwelche Fragen zu formulieren oder Informationen zu geben, sondern ich würde ganz, ganz vorsichtig sein. Ich weiß auch nicht, ob ich wegen eines nicht erkennbaren Vorteils, denn wo ist der Vorteil? Das Teil beantwortet mir die Fragen genauso gut wie andere. Das Teil ist anders aufgebaut. Das Teil ist gut kostenlos im Moment, aber ich bekomme die gleiche Leistung in Anführungszeichen. Ich kann es ja nicht absolut vergleichen, auch von anderen Anbietern, die nicht aus China kommen. So, und da frage ich mich, warum soll ich mich denn in Gefahr begeben, zum Beispiel irgendwelche Briefe oder sonst etwas, die persönliche Daten enthalten, davon korrigieren oder umschreiben oder verbessern zu lassen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Wenn jemand sagt, nee, China ist ja alles super, ist ja alles gut und die sind viel besser als die Amis, die sowieso alle Daten abgreifen, muss jeder für sich entscheiden. Allerdings werden durch diese sehr kostengünstige, leistungsstarke neue KI-Generation aus China viele etablierte KI-Anbieter und deren Hardware-Lieferanten stark unter Druck gesetzt. Also wenn ich mir überlege, dass Nvidia zum Beispiel innerhalb von einem Tag 600 Milliarden Dollar weniger wert geworden ist, so viel ist der Aktienkurs gefallen. Weil bisher hat man da teure Hardware verwendet, hochspezialisierte Hardware. Und jetzt kommt einer und sagt, nö, machen wir mit dem Taschenrechner. Ein bisschen übertrieben, aber dann ist klar, dass die Anleger sagen, naja, wenn das auf billige geht, warum sollen denn irgendwann die teure Hardware nach wie vor da verkauft werden? Also der Markt wird umgekrempelt. Für uns unterm Strich bedeutet es gar nichts. Wenn wir triviale Fragen haben, ohne viel preisgeben zu müssen, können wir sowas gern verwenden. Bei schwierigen Sachen, naja, da müsste man sehen, ob man einen Anbieter hat, der die DeepSeek-Technologie in der EU mit den entsprechenden Datenschutzbestimmungen anbieten kann, ohne dass die Daten abfließen. Müsste man ja eigentlich bei den US-amerikanischen Kram auch. Vor allen Dingen jetzt, wo da so ein Möchtegern-Diktator sowieso macht, was er will oder es zumindest versucht. Ja, es tut sich also laufend irgendetwas Neues in der Welt. Es gibt immer wieder neue Sachen und immer wieder neue Entwicklungen und das ist ja auch gut so. Ich möchte nochmal auf den Eingang zurückkommen. Wählt bitte, auf jeden Fall, wählt bitte demokratisch, obwohl... Nein, keine Einschränkung, sondern einfach nur mal eine andere Idee. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich würde nicht die AfD wählen, das weiß jeder. Die beschimpfen mich oft genug und ich bekomme oft genug irgendwelche Droh- oder sonstige Sachen. Aber sollen sie machen, wenn das die Art ist, wie sie mit anderes Denkenden umgehen, dann ist das sehr bezeichnend. Aber man sollte sich mal überlegen, die Wähler, die AfD wählen. Das sind ja unsere Mitbürger. Das sind ja Menschen, die genauso Bedürfnisse, Wünsche, Forderungen haben. Und sollte man die wirklich einfach so abschmettern und sagen, nee, und wir wollen nicht mit euch? Kann man nicht gemeinsam vielleicht versuchen, da etwas zu erreichen? Kann man die nicht mit ins Boot nehmen? Gut, was der Merz gemacht hat, ist natürlich aus meiner Sicht absolute Scheiße. Aber ist es nicht dauerhaft sinnvoller, denen, die die AfD gewählt haben, eine Stimme zu geben? Es ist doch Demokratie. Lass uns doch unsere Meinungen abwägen. Lass uns doch aufeinanderprallen. Lass uns doch nicht auf diese Art, wie es da passiert ist. Das war hinterfotzig. Aber Man sollte mal überlegen. Man muss ja nicht Andersdenkende einfach nur ausgrenzen, sondern man könnte ja von denen eventuell auch die eine oder andere Sache, gute Sache übernehmen oder mit denen gemeinsam machen. Dafür muss man ja nicht zum Faschisten werden oder sonst was, sondern einfach mit Menschen mitbestimmen, mitdenken lassen. Und es gibt ja nur viele Beispiele, wo die AfD in Verantwortung ist, in Stadträten, Landräten und sonstigen Kram, wo man vernünftig miteinander arbeiten kann. Warum denn nicht auf Bundesebene? Warum so ein Dogma schaffen? Warum so, naja, gut, wir werden sehen, was passiert ist. Bei Häusern finde ich Brandmauern gut. Bei Parteien kann ich das nachvollziehen. Bei Menschen finde ich es vollkommen falsch. Menschen sollten immer miteinander sprechen können und miteinander arbeiten können und miteinander Zukunft gestalten können. So, jetzt bedanke ich mich noch bei allen Spendern und sage, wenn es mir denn dann gut geht, werde ich nächste Woche ein Video produzieren, sonst hat Thomas wohl schon eine Reserve vorbereitet für den kranken Vater, aber das sehen wir mal. Ich möchte auf jeden Fall wieder. So, und ich möchte auch wieder ganz gesund werden. Im Moment fühle ich mich absolut scheiße. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Ich wünsche viel Gesundheit, viel Glück und verdammt nochmal, geht wählen. Wählt demokratisch. Wir brauchen eine starke Regierung, die uns aus dieser Scheißsituation rausführt. So, das war's für heute. Bis dann. Ich tue einen Daumen nach oben und sage immer ein Bit Verstand übrig behalten. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.